Herzlich willkommen zum Podcast von Mobility Allstars, dem Netzwerk für eine smarte und lebenswerte Mobilität. In unserem Podcast erfährst du, was Mobilitätsgestalterinnen und Gestalter gerade bewegt.
Ja, hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Mobility Allstars. Mein Name ist Tobias Pusch, ich bin Mobilitätsjournalist und mit meiner Firma Wortlieferant der Produzent dieses Podcasts. Und mit mir gemeinsam hier ist wie immer mein Co-Host, das ist der Vorsitzende des Mobility Allstars e.V., das ist Stefan Tschierschwitz. Hallo Stefan.
Hallo Tobias, moin moin nach Hamburg. Ja, ich darf die Mobility Allstars repräsentieren. Wir sind ein Expertennetzwerk, das die Dachregion adressiert. Und das Besondere bei uns ist, dass Mobilität ganzheitlich für uns zählt und wir bespielen das mit Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft. Und wer Interesse hat, mehr über uns zu erfahren, der ist herzlich willkommen, Mitglied zu werden. Wir kümmern uns um die Mobilitätswende, der große, mächtige Begriff. Wir laden regelmäßig Persönlichkeiten aus der Mobilitätsbranche und aus der Welt ein. So auch heute Mareike Rauchhaus, Director Communications und Public Policy von Nextbike und damit mittendrin im Mobilitätswende gestalten. Wir freuen uns sehr, Mareike. Herzlich willkommen im Podcast.
Hallo.
Und du darfst dich jetzt selbst vorstellen. Heute mache ich mal den Countdown, wie wir festgehalten haben. Du hast 60 Sekunden Zeit.
Das Ritual ist durchbrochen. Heute nimmt Stefan die Zeit. Also.
Und wir sind gespannt. Los geht's.
Also ich starte immer damit, dass meine Personalnummer die Nummer 5 ist bei Nextbike. Mittlerweile haben wir insgesamt über 1000 Mitarbeitende. Also könnt ihr euch vorstellen, was die Nummer 5 alles gemacht hat vor 16 Jahren. Da bin ich nämlich eingestiegen bei Nextbike und war Mädchen für alles, für die City Relations, für die Pressearbeit. Das mache ich immer noch. Also das ist Communications. Ich bin die Pressesprecherin. Ich tanze auf den verschiedenen Weltbühnen rum und vertrete Nextbike, bin gleichzeitig Vorständin von Zukunft Fahrrad, bin Hublead von Women in Mobility, habe Women in Cycling mitgegründet, um Frauen in der Mobilitätsbranche sicherer und sichtbarer zu machen. Sicherheit ist auch so ein Thema. Und was ist mit dieser Uhr los, Stefan?
Oh mein Gott, ich bekomme hier lauter Nachrichten.
Quatsch, das ist jetzt nur analog. Machen wir, warte mal, Michael.
Ich fahre gern Fahrrad und möchte, dass das mehr Menschen tun. Und deshalb sind wir hier und diskutieren heute drüber. Fertig.
Super, freuen wir uns sehr. Du bist Fahrrad und Nextbike durch und durch. Ich bin gespannt, was wir jetzt alles über deine Leidenschaft jetzt im Podcast erfahren. Bevor wir aber ins Gespräch einsteigen, wir fragen unseren Gast immer nach den drei Assoziationen zum Begriff der Mobilitätswende. Was fällt dir denn dazu ein, Mareike?
Als du mir das geschickt hast, dachte ich schon Mobilitätswende, oh Gott. Und dachte, dieser Begriff, da habe ich mich schon verzettelt in meinen Gedanken und dachte, nein, ich muss mich ja auf drei festlegen. Und dachte, ist der Begriff eigentlich mittlerweile verbrannt, weil Mobilitätswende ja doch so viel Polarisierung erzeugt hat in der Gesellschaft, in der Politik, sodass ich dachte, vielleicht hätten wir niemals das ganze Ding Mobilitätswende nennen sollen, sondern irgendwie einen weicheren Begriff und ganz still, heimlich und leise im Hintergrund die
Freedom
Mobilitätswende.
Shift.
Ja, weißt du? Life Quality. Und heimlich, still und leise im Hintergrund einfach die Mobilitätswende durchziehen, damit sich gar nicht so viele darüber aufregen und so viele Angst bekommen, dass man ihnen irgendwas wegnehmen will. Und auf der anderen Seite dachte ich, warum denn immer so zurückhaltend? Es ist eben auch eine Mobilitätswende, weil Jahre, Jahrzehnte lang sich auf die Autos konzentriert wurde, ne? Den mobilisierten Individualverkehr und ÖPNV-Strukturen, die Bahn, das sehen wir jetzt, das ganze Ergebnis, sich darauf nicht fokussiert wurde und die Förderung auch von Radverkehr natürlich und wir jetzt dastehen mit Klimaschutzzielen, mit Wärme-Hitzeplänen für die Städte, ne? Also die dann dastehen und denken, ja, was machen wir denn jetzt, ne?
Also erste Assoziation ist Kommunikationsproblem, oder?
Ist schon, na tatsächlich, ne? Also ich achte tatsächlich in meiner Kommunikation mittlerweile darauf, dass ich nicht so stark von Mobilitätswende rede, sondern eher ja, Transformation, Fokussierung, zukunftsorientiert. Und dasselbe ist auch ein bisschen dieser Begriff Nachhaltigkeit, ne? Der wurde ja auch so inflationär benutzt, dass ich da mittlerweile auch in der Kommunikation drauf achte. Ich sage nicht mehr unbedingt nachhaltig, sondern komme dann eben spezifischer mit Lebensqualität, Zukunftsfähigkeit, dass wir überall, und das ist eben auch jetzt so ein bisschen der Trick oder nicht der Trick, sondern dass wir lange ja in die grüne Ecke gestellt wurden. Ne? Also Mobilitätswende oder nachhaltige Mobilität wird immer der grünen, sogenannten grünen Politik zugeschrieben. Das ist aber ein gesamtgesellschaftliches Problem zum einen und eine gesamtgesellschaftliche Lösung zum anderen. Und das muss einfach verstanden werden von allen. Und mittlerweile, also ich war auch gerade auf einer Konferenz, auf der Polis-Konferenz in Utrecht, habe da einen Vortrag gehalten und da ging es auch nochmal darum, warum ist das so politisch aufgeladen, so ideologisiert in Deutschland vor allem. Und wir sind da in Utrecht gewesen und dann fing ich an, na hier fährt der König Fahrrad und sogar die Nazis, ja. Also ja, also das ist halt da
das
der
muss
Unterschied.
Man erst mal schaffen.
Ja, wir haben dann alle auch gelacht, ne? Und ich habe das dann versucht, natürlich nochmal zu erklären. Aber hier in Deutschland kommt dann ein Björn Höcke mit einer Kampagne an und hat da Plakate mit Simson. Also für euch, Simson ist so ein
Bekannt.
Moped.
Die Schwalbe.
Ja. Schwalten, na, es war glaube ich Simson, diese MZ, Simson gegen Lastenrad, ne? Das steht da auf dem Plakat drauf. Ja, und der Typ sitzt auf einer Simson und sagt gegen Lastenrad. Also wie kommt man überhaupt auf die Idee, diese Sachen gegenüberzustellen? Und warum muss das sein? Und das ist diese Ideologisierung, die ich gerne mit meiner Kommunikation bei Nextbike aufbrechen möchte.
Mareike, wir müssen aber jetzt einmal runterkommen zu den drei Begriffen. Die sind mir gerade noch nicht ganz klar. Also,
ich dachte auch. Ja.
Das artet gerade ein bisschen aus. Wir wollen auch noch ein Gespräch mit dir führen gleich.
Ah, ja, ich kann lange reden.
Also ich hab mir direkt was weggeschrieben. Also Kommunikation ist auf jeden Fall mal ein mächtig großer Begriff,
genau,
der über allem
Kommunikation
thront.
Ist total wichtig für die Mobilitätswende und das Ganze als ganzheitlich begreifen und auch darstellen. Und natürlich spielt auch weiter der MIV, also der motorisierte Individualverkehr, der spielt auch weiterhin eine Rolle bei der Mobilitätswende. Und Mobilitätswende ist aber keine Antriebswende, ne? Also wir sind hier nicht dabei, dass alle Autos in Elektroautos umgewandelt werden und das Problem dann damit gelöst sei. Waren schon drei, hä?
Das waren deutlich mehr, aber
Fahrrad ist ein wichtiger Aspekt in der Mobilitätswende.
Meine Top 10 zur Mobilitätswende. Vielleicht einmal zum Einstieg, Mareike, weil das wahrscheinlich nicht jedem klar ist. Vielleicht einmal kurz erklären, was ist bzw. was macht Nextbike? Bei euch geht das natürlich ein bisschen aus dem Namen hervor, ne? Es geht irgendwie um Zweiräder, aber was genau ist euer System?
Es war die Idee des Namens, also das auch zu mir. Ich habe Nextbike nicht gegründet, bin aber direkt in das Gründungsteam dann mit rein und habe das ganze Ding mit aufgebaut. Aber der Name, das war nicht meine Wahl. Heißt aber tatsächlich, damals hieß es ein Fahrrad in nächster Nähe. So war die Assoziation dahinter. Und das ist das, was wir liefern. Wir liefern Fahrradverleih, Fahrradvermietung mit System. Also Bikesharing heißt es jetzt. Früher hieß das öffentliches Fahrradverleihsystem, hieß das, so ein bisschen sperriger Begriff, gilt auch immer noch, aber es ist ja kein Verleih, es ist eine Vermietung, also wir wollen da schon ein bisschen Geld dafür haben. Und die Idee ist eben wirklich, auch gar nicht das eigene Fahrrad zu ersetzen und das ist auch bei unserer nutzenden Gruppe nicht so, sondern zu ergänzen. Also dass du wirklich, wenn du gerade unterwegs bist, wenn du mit ÖPNV kombinierst, dann eben noch auf Fahrrad steigst, erste und letzte Meile mit dem Fahrrad zurücklehnst, legst in den Linienzeiten dazwischen ein Fahrrad benutzt. Also es ist ein ganz großer USP von Nextbike, als Bestandteil des ÖPNVs unterwegs zu sein, also mit dem Fahrrad. Und das würde ich mir auch auf unsere Fahnen schreiben, dass wir das da sehr stark zu dieser Etablierung beigetragen haben. Als wir mit Nextbike angefangen haben, als ich noch 2009 bin ich mit dem Gründer immer rumgefahren. Wir haben Fahrrad dabei gehabt, sind in die Rathäuser, haben geklopft und also wir hatten Termine vorher natürlich und haben dort versucht, die Politik zu überzeugen, was ein Fahrradverleihsystem bringen könnte. Und auch mit den Public Transport, also mit den ÖPNV-Unternehmen haben wir diese Dialoge geführt und da hieß es am Anfang immer, erstens, ich habe mein eigenes Fahrrad, ja, irgendwo im Keller platt.
Nehme ich immer mit ÖPNV.
Ne? Und ich, ihr kannibalisiert, ne? Warum soll ich mir denn jetzt Fahrrad hier dazu holen? Ihr kannibalisiert mir doch die Kurzstrecke. Und da wurde dieses Ganzheitliche eben auch gar nicht begriffen, ne?
Da wurden keine Mobilitätsketten gedacht, ne?
Genau. Multimodalität und
technisch noch mal ein, zwei Nachfragen. Zum einen, habt ihr ein stationsbasiertes System oder ist das Freefloat oder habt ihr beides? Und ich erinnere mich noch so ein bisschen, ich glaube, Bikesharing, seit locker 20 Jahren gibt es das, oder Bikesharing, heißt das Bikesharing? Ist das, der englische Terminus?
Das ist jetzt
dafür
etabliert, auch in Deutschland kannst
okay,
du Bikesharing
dann
nehmen wir
mal Bikesharing, weiß ich, habe ich schon vor 20 Jahren in Wien gemacht. Da waren das allerdings doch solche Krücken mit Hartgummireifen, ohne Gangschaltung und das in der Stadt, die auch ein, zwei Hügel hat. Erzähl mal, was ihr so für Räder da stehen habt.
Alles, ne? Also das ist aber wiederum auch das Coole. Also es ist eine eigene Entwicklung. Wir haben die Räder nicht eingekauft, sondern haben wirklich Ingenieurinnen. Mhm. Also es ist auch eine Chefingenieurin mittlerweile, die Räder in-house entwickeln. Wir haben E-Bikes. Das ist auch ein Trend im Bikesharing, by the way. Ja? Also es ist wirklich diversify the fleet. Also die Flotte verschiedene Fahrräder anzubieten. Also wir haben E-Bikes, wir haben normale Pedalbikes, Pushbikes, nennt man die in Abgrenzung jetzt langsam dazu. Und wir bieten auch Cargo-Bikes an, die wir aber dazu kaufen. Also und gehen dann damit ins System. Und die Fläche, also die Basis sind aber ganz normale Fahrräder mit 3- oder 7-Gang-Schaltung, die wir kontinuierlich weiterentwickelt haben. Und die haben schon immer Luftreifen gehabt, weil wir auch in Wien damals diese Erfahrung gemacht hatten. Auf dem Kopfsteinpflaster ging das gar nicht.
Ja.
Und entwickeln das eben immer weiter, ne? Und das ist auch interessant zu sehen, Kleinigkeiten, ne? Früher waren die Rücklichter außen, jetzt sind die natürlich komplett eingeschlossen in einem Cover, weil wenn diese Fahrräder im öffentlichen Gebrauch dann ab und zu mal umfallen oder sowas, sind als erstes die Lichter kaputt oder dass die Verkabelung komplett innen stattfindet, ne? Damit das erstens Vandalismus sicher nicht durchgeschnitten werden kann und sowas. Also so haben wir da kontinuierlich die Fahrräder weiterentwickelt. Und wenn du jetzt nach Wien gehst, ist das die Wiener Linien machen ja die Kooperation mit uns. Also wir haben da tolle Fahrräder. Wir haben da gerade 400 E-Bikes auch reingebracht. Wir haben das erste System mit Kindersitzen. Also 10% der Flotte sind mit Kindersitzen auch ausgestattet.
Ah, cool.
Und also Wien macht echt Spaß.
Stationsbasiert das System?
Ist komplett stationsbasiert, ja. Mhm. Ist komplett stationsbasiert. Wir sind aber auch flexibel.
Damals in Wien war das so. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Damals hieß das Citybike und war von der Stadtwerbungstochter aufgezogen.
Deco
dieses
war das
erste
ja.
System damals. Und die haben damals mir erzählt, ich habe mal da was über die geschrieben, dass sie die erste Station wirklich an einem Hotspot gemacht haben, wo klar war, hier gibt es besonders viel Vandalismus. Und daraus haben sie dann erstmal ein paar Jahre gelernt und haben dann die Räder aus dem Wasser gefischt, neben dem Donaukanal und ähnliches. Aber gut, ich schweife ab. Genau, Stefan, du hast einen Haufen
vielleicht
Fragen
noch, die
etwas tiefer gehen, zusammengestellt.
Ja, noch eine Frage, wo seid ihr überall? Also in Wien haben wir es schon wahrgenommen, also wie viele Länder, wie viele
Städte? Also wir haben es tatsächlich geschafft, also europäischer Marktführer im Bikesharing zu sein, also hinsichtlich der Städteanzahl. Also wir sind ich zähle schon nicht mehr, ne? Ich mache dann immer über 400 Städten. Ich kann da noch eine genaue Zahl, könnte ich mal nachliefern, in 23 Ländern derzeit. Okay. Also aber komplett europäische Fokussierung. In diesem ganzen Skalierungskram haben wir aber in den letzten 20 Jahren, wir waren zwischendurch auch mal in Indien, ne? Also klar haben wir auch Sachen, wir haben es in Dubai probiert, das hat überhaupt nicht funktioniert, ne? Weil die Leute dort einfach nicht Fahrrad fahren, in dem Sinne. Also da,
Fahrrad statt Dubai, ganz so weit sind wir noch nicht.
Ah ja, ne? Ist auch wegen der Kleidung schwieriger, ne? Also ganz praktisch. Ja. Und da muss ich sagen, da bist du mit Scootern dort viel besser aufgestellt, ja? Also in Dubai. Also klare Empfehlung, Scooter nach Dubai ist praktischer, ne? Und wegen der Hitze natürlich auch.
Also ist ja krass, dass ihr in so vielen Ländern und Städten seid.
Fast die ganze EU, ne?
Wie viel davon ist jetzt elektrifiziert oder?
Noch nicht so viel. Also würde ich sagen, 10%. Ja.
Okay.
Also es gibt komplette E-Bike-Systeme. Bilbao zum Beispiel war komplett E-Bike oder auch jetzt kommen Systeme, die komplett E-Bike sind, aber in der ganzen Masse an Rädern. Wir haben 120.000 Fahrräder, 115.000, 120.000 so in der Größenordnung. Da sind das dann 10% E-Bikes. Und wir gehen halt immer mehr Das ist halt cool, finde ich ganz toll, dass die Cargo Bikes da eine Rolle spielen. Aber das ist eben auch noch nicht der Rede wert in der Hinsicht von der Anzahl. Ja, aber dann hast du eben in Freiburg, im Breisgau, im Frelo-System 20 Cargo Bikes dort stationsbasiert, die du dort ausleihen kannst. Und das ist ja das Spannende, ne? So ein Cargo Bike ist wirklich spannend im Verleih, was das wollen ja die wenigsten haben die Möglichkeit, das zu parken. Oder da ist diese Neugier größer oder eben wirklich diese Transportsituation, dass du eben in dem Moment wirklich das Auto ersetzt und deine Waschmaschine mit einem Cargo transportierst, aber eben nicht dauerhaft dieses Cargo bei dir am Hauseingang parken möchtest.
Ja, ein super Anwendungszweck,
ja. Lastenrad für die Zuhörenden. Aber es sind ja alles Profis. Lastenrad sind Cargo Bikes, ne?
Du hast eingangs eure Ingenieurskunst und euer Wissen ja so gehighlightet, dass ihr das selber entwerft, das Fahrrad. Produktion ist aber im Ausland oder ist das auch
in Deutschland? Nee, Nextbike Polska macht die Produktion komplett. Ausland, also ja. EU-Ausland. Wir haben Nextbike Polska war lange so eine Art Tochter oder Franchise-Partner von Nextbike. Gibt es auch schon seit 2012. Gibt es die Nextbike Polska, ist aber komplett ins Unternehmen jetzt rein. Wir haben dort gerade eine super große neue Produktionsstätte errichtet und da wird es auch spannend, ein Refurbishment-Hub mit installiert, weil in Polen auch schon die Leute für die eigenen Systeme, also es ist auch polnischer Marktführer, es gibt es in Warschau, Lodz, Utsch, ausgesprochen oder in Wroclaw ist Nextbike überall vertreten und während Corona kam eben das tatsächlich auch, ne? Spare Parts, also Ersatzteile waren da schwierig zu bekommen. Da haben die Jungs drüben und Mädchen das super professionalisiert, aus den benutzten Fahrrädern wieder neue Teile noch herauszubekommen. Und dadurch der Lifecycle, der ist schon bei 10 Jahren ungefähr für unsere Fahrräder. Also es ist recht lange und zwischendurch gibt es natürlich Weiterentwicklungen, weshalb wir die Fahrräder dann sowieso wieder rausnehmen, aber theoretisch könntest du die weiterfahren. Und diese Spare Parts, wir hatten jetzt so eine Vorstellung während unserer Strategy Days, ich habe da keinen Unterschied mehr gesehen, ne? Also es ist wirklich genial, so ein Laufrad, wie das wieder neu und fit gemacht werden kann. Und da bekommt Nachhaltigkeit dann tatsächlich nochmal eine ganz andere Dimension. Also wirklich die ursprüngliche, ne? Ökonomisch wie ökologisch. Und dass das bei uns einhergehen muss. Wir haben lange keine Investoren an Bord gehabt, sondern das war wirklich von der Hand in den Mund, ne? Neues System gestartet, damit die alten Rechnungen bezahlt, so ungefähr, und dann das nächste System.
Wie unterscheidet sich denn Europa im Kontext Bikesharing? Sind die alle gleich oder gibt es da unterschiedliche Zielgruppen? Nee, unterschiedliche?
Total unterschiedlich. Ja? Also zielgruppenmäßig gar nicht so unterschiedlich. Also generell ist die Nextbike-Strategie, dass wir oftmals sehr, also wir gehen gar nicht mehr ohne Ausschreibung in Städte. Also es ist nicht vergleichbar mit den Scootern, sondern wir werden immer öffentlich beauftragt, bewerben uns auf europäische Tender, also für Vergabeverfahren und bekommen dann den Zuschlag. Das wird dann in einer Art und Weise auch subventioniert, beziehungsweise ich rede da gar nicht so gern von Subventionen, sondern dieser Service wird eingekauft, wie du eben ÖPNV ja auch einkaufst. Und genauso gilt das auch für das Bikesharing als Bestandteil des Public Transport. Und so stellen wir uns erstmal in diesen Städten auf. Und dadurch hast du als Zielgruppe natürlich vor allem Leute, die eben auch Bus und Bahn oder Metro in den jeweiligen Städten fahren und dann dort aufs Fahrrad umsteigen, danach, davor, dazwischen.
Und das ihr seid aber finanziell, glaube ich, nicht Teil, ne? Also ihr werdet quasi bestellt, aber man muss sozusagen noch eine eigene Gebühr entrichten für die Nutzung, ne? Ist nicht mit dem ÖPNV-Ticket abgedeckt. Genau.
Na, manchmal auch. Also Warschau war zum Beispiel, dass eine halbe Stunde kostenlos war pro Fahrt für die Nutzenden. Also dass das so inkludiert war. Oder wenn du im Vergleich, jetzt nicht bei uns, aber Hamburg, weiß ich gar nicht, ob es immer noch ist, aber da war doch auch für das Cityrad von der DB, da hatten auch alle Hamburgerinnen die erste halbe Stunde immer frei. Früher mal, ne? Ich weiß nicht.
Ja, genau. Es gab ein System, wo es am Anfang kostenlos war. Ich glaube, ich wohne nicht mehr in Hamburg.
Ich glaube, es ist nicht mehr.
Bin ich da nicht mehr auf Ballhöhe.
Ja. Müsst ihr mal die Bahn einladen.
Okay, ja. Aber es ist natürlich also super, dass ihr sozusagen die Städte damit drin habt. Auf der anderen Seite vielleicht aber auch eine Gefahr, ne? Also wenn das irgendwann eher so als in Zeiten knapper Kassen eher als nice to have angesehen wird, dann.
Es ist immer wieder eine Diskussion, aber die Städte sind so oder so drin, ob jetzt finanziell oder konzeptionell, und du brauchst natürlich den öffentlichen Raum. Also auch wir, auch wenn du flexibel oder stationsbasiert anbietest, also du brauchst öffentlichen Raum, du brauchst Stationen, also die Stadt ist da immer mit im Boot und das macht überhaupt keinen Sinn, ohne das Verkehrs- und Tiefbauamt irgendwas da zu machen. Ne? Also nicht, weil man die Flächen braucht, sondern weil das Ganze eben holistisch ist. Also Bikesharing geht nicht allein, Public Transport geht nicht mehr mittlerweile allein, wenn wir uns in Konkurrenz zum motorisierten Individualverkehr befinden. Ne? Also ganz einfach.
Mareike, du meintest, Zielgruppe ist gar nicht so unterschiedlich in den europäischen Ländern, aber die Art und Weise, wie viel geradelt wird oder da wolltest du noch was?
Also ist total unterschiedlich, ne? Also oder das ist gar nicht länderspezifisch, das ist, glaube ich, eher zu sehen, ob du in einer Riesenmetropole unterwegs bist und da im Stadtzentrum wie Berlin oder mitten in Barcelona oder ob du in Norderstedt oder in
oder bin ich eingeschult worden, super Beispiel.
Ach, super. Ja, ne? Oder ob du in Norderstedt Bikesharing machst und da hast du natürlich einen ganz anderen Traffic bei den Fahrrädern und da braucht es dann ein anderes Commitment und da braucht es auch ein anderes Business-Konzept, weil du natürlich mit den Verleiheinnahmen in Städten, wo eine Nutzung von, sagen wir mal, durchschnittlich ja mindestens 6 Ausleihen pro Rad pro Tag und dann in Norderstedt hast du halt eine. Ja, also da kann das System natürlich überhaupt nicht privatwirtschaftlich einfach so durchgezogen werden. Das geht nicht. Und da braucht es dann einen anderen städtischen Support, wenn die Stadt sich dazu bekennt, öffentliche Mobilität nachhaltig ihren Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung zu stellen.
Wie geht es los dann, das Bike-Sharing bei den Menschen? Also die wollen am liebsten alle immer schon Fahrrad fahren, aber es gibt so ein System nicht und dann kommt ihr und endlich kann man den Bedarf abdecken oder das fängt erst an, wenn es Leihfahrräder gibt, dass Menschen diese Mobilitätsform überhaupt erstmal langsam anfangen zu nutzen. Wie muss man
das
sich das vorstellen?
Das ist unterschiedlich nach Ländern gewesen. Als wir zum Beispiel Vitorillo in Warschau, da standen am nächsten Morgen Schlangen vor den Terminals. Ne? Weil wirklich die Neugier da so riesengroß war und dieses Ausprobieren oder Bubi in Budapest, da habe ich wirklich Bilder, wie die da standen. Und hinten haben wir noch an diesen Stationen gewerkelt, ne? Und die Kabel verkabelt so ungefähr. Und die Leute wollten auf der anderen Seite schon ausleihen. Und in Deutschland war das immer viel skeptischer. Also da habe ich nie eine Schlange so gesehen, hat aber auch schnell sich immer etabliert. Und die Idee ist immer, du gehst vom Stadtzentrum aus, also wie du da vorhin schon erwähnt hast, dass du an den Hotspot gehst und von dort breitest du dich immer mehr übers Stadtgebiet aus, am besten in mehreren Phasen. Du musst aber gleich eine kritische Masse an Fahrrädern bereitstellen, damit es halt einen ordentlichen Traffic erzeugt. Und beim Bikesharing ist ja das Geniale, wenn du Radverkehrspolitik machen willst in deiner Stadt, ja, stellen Bikesharing hin, weil dann hast du mit einem Knall tausende von Leuten auf der Straße, die auch alle mit ähnlich aussehenden Fahrrädern fahren, sodass dieser Wiedererkennungswert ja immer ist und plötzlich werden Radfahrende sichtbar, ne? Und deshalb sind so Stationen eigentlich auch ganz schön gut, weil du eben diese, also dass einfach Räder sowieso nicht quer im öffentlichen Raum dann rumstehen, sondern aber auch, dass die einfach Platz beanspruchen, dass der da ist und dass der gewährleistet wird und die Leute sich einfach damit auseinandersetzen und eben nicht nur noch parkende Autos als höhere Gewalt und als was Natürliches wahrnehmen, sondern einfach auch Fahrräder und andere Verkehrsmittel.
Und wo wird sich der Markt weiterentwickeln noch? Also ihr rollt ständig aus, ihr wächst, ne? Sehr organisch, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Jetzt hast du ja von den ersten Lastenfahrradversuchen auch erzählt und es kommt mehr eh. Was brauchen die Menschen im Sinne der Fahrradmobilität? Wo werden eure Entwicklungssprünge
sein?
Also
super cool ist, dass es immer mehr tatsächlich in den ländlichen Raum geht. Ne? Also auch durch privatwirtschaftliche Anbieter, du siehst es ja auch mit Scootern, anderen Bikesharing, also in so einer Stadt wie Berlin, da rennen die sich natürlich alle im Stadtzentrum gegenseitig die Räder um und wollen den Platz. Aber wie sieht der ländliche Raum aus? Und deshalb ist es total wichtig, dass in städtischen Konzepten der ländliche Raum mitgedacht wird. Und da haben wir ja auch das Verkehrsproblem, ne? Da sind ja die Ein- und Auspendlerinnen, die du dort eigentlich gleich mit einem super ÖPNV-Angebot abholen musst, noch mit E-Bikes, die als Zubringer, Wegbringer gelten. um eben dort Verkehrswende zu machen. Und ein Beispiel wäre das Velo-System, was gerade ganz neu gelauncht wurde. Da ist unter dem Rahmenvertrag des Rhein-Sieg-Verkehrsverbundes haben die kleinere solitäre Systeme im ländlichen Raum zusammengeführt. Und mit denen kannst du dann, also dort kannst du dir ein E-Bike ausleihen und dann in den Metropolraum Bonn reinfahren und dort in der Stadt weiter das Bikesharing benutzen. Und zuvor waren diese Systeme alle einzeln. Und das ist eigentlich dieser Trend, ne, dass sich ein Verkehrsverbund dessen annimmt, das Ganze bündelt und als gesamtheitliches Konzept dann in so einer größeren Region angeboten wird.
Da gibt es auch das Zukunftsgesetz Mobilität.
Ausschreibender ist dann tatsächlich der Verkehrsverbund, ist nicht die einzelne Stadt.
Nee, genau. Das ist der Verkehrsverbund. Also also meistens sind es tatsächlich die Verkehrsunternehmen, die Ausschreibung, die damit betraut werden. Aber es muss natürlich im Stadtrat und sowas wird das vorher beschlossen und dort die finanziellen Mittel zur Verfügung gestellt.
Aber NRW ist ja sowieso vorbildlich mit dem Zukunftsnetz Mobilität NRW. Die haben ja sozusagen das institutionalisiert, dass es diese Zusammenarbeit gibt im Bereich Mobilität, was ja eigentlich total logisch ist, denn
ist schon total cool.
Der alte Satz endet nicht an der Stadtgrenze, meine Mobilität.
Ja, genau.
Ne?
Ja. Genau. Und gerade eben durch Remote-Arbeiten oder sowas, na nee, Remote musst dich ja nicht bewegen. Aber es gibt halt immer weniger Gründe, in der Stadt unbedingt arbeiten zu müssen, sondern du machst das eben. Also du kannst halt gut im ländlichen Raum leben und dann in die Stadt reinfahren oder eben von dort arbeiten. Also da gibt es einfach immer mehr Bedarf.
Genau, aber erstmal hin und wegkommen, ne? Das ist der Schmerz. Ja, das habe ich ja auch im ländlichen Raum. Also ich wohne ja nicht Hamburg City, sondern in einem Vorort. So, das ist das tägliche Thema von mir und von vielen anderen, dass man theoretisch vielleicht auch noch gut wegkommt, aber praktisch da hapert es eben manchmal und da sind Alternativen. Auf jeden Fall gut. Jetzt hast du eben ganz wunderschön das Beispiel Norderstedt genannt. Ungefähr 80.000 Einwohner. Habt ihr denn eigentlich sowas wie eine Grenze? Also aber Norderstedt klebt direkt an Hamburg dran, muss man sagen. Ist halt auch Teil des Hamburger Verkehrsverbunds, fährt sogar eine U-Bahn hin. Aber gibt es irgendwie so eine Grenze, wo ihr sagt, das lohnt sich erst ab so und so viel Einwohner? Oder sagt ihr, wenn eine Gemeinde auf euch zukommt, wir sind dabei?
Also die kleinste Gemeinde ist in aber so einem Verbundsystem, sind irgendwie 4.000 Einwohner oder sowas, ne, in Niederösterreich, rund um den Neusiedler See zum Beispiel. Also das macht durchaus Sinn. Aber natürlich macht es eben nicht Sinn, wenn man das Ganze alleine aufziehen möchte als einzelne Gemeinde und als ganz alleine denkt, weil eben dort gar nicht so viele Menschen leben, die das dann kontinuierlich nutzen, sondern eben dieser Wechsel stattfinden. Damit schaffst du ja wirklich auch diese Teilhabe. Das ist ja das Tolle. Also das ist ja die Aufgabe von Mobilität. Soziale Teilhabe, gesellschaftliche Teilhabe zu schaffen, damit die Leute gesellschaftliche Angebote und ihren Job natürlich wahrnehmen können. Und der Business Case liegt ja auch darin begründet, dass du natürlich überlegen musst, lohnt sich jetzt die Buslinie, wenn da zwei Leute drin sitzen oder sowas und dir dann On-Demand-Modelle und sowas gibt's ja. Und Bikesharing ist letztlich ja auch On-Demand. Ne? Also eigene Nachfrage, aktive Mobilität und dass du das ergänzt. Dass natürlich trotzdem dort eine Buslinie fahren muss, um Leute auch zu befördern, die nicht anders sich fortbewegen können, macht natürlich auch einen Sinn. Ne? Das ist immer wie so der dicke Stamm und dann gibt es diese Verästelung mit anderen Mobilitätsformen. Und nur so können die Leute eben wirklich aufs eigene Auto auch verzichten oder zumindest schon mal auf den Zweitwagen. Das wäre ja schon der erste Schritt.
Jetzt hast du von diesem kürzlich gelaunchten Rhein-Ruhr-Kreis Velo erzählt. Also da ist noch relativ neu, aber könnt ihr das zahlenbasiert belegen, dass das durch so ein größeres Ökosystem mit verschiedenen Städten, dass dann auch die Nutzung anders.
Also dass der Modal Split sich zum Beispiel verändert in der Stadt. Ne? Das kannst du natürlich nie auf nur diese eine Maßnahme wirklich verifiziert zurückführen. Wir sind gerade dabei, dass wir gucken, ob wir eine Studie durchführen können, dass wir eben wirklich mal messen können, vor Einführung, nach Einführung, wie dann das System ist. Also da hatten wir uns gerade mit der Hochschule Frankfurt verständigt, ob da die Möglichkeit ist, das wirklich mal wissenschaftlich zu begleiten. Ansonsten sind es natürlich weiche Faktoren. Ne? Also du siehst, dass der Modal Split in der Stadt erhöht wird und das Bikesharing dazu beiträgt. Also, aber du kannst jetzt nicht sagen, da wurden andere Maßnahmen getroffen. Deshalb erhöht sich der Modesplit generell, ne, über die nächsten Jahre. Was ganz cool ist, wo man das immer sieht, ist dieser ADFC-Fahrradklimatest. Da hast du eindeutig gesehen, dass die Bewertung des Fahrrad, also da fragt der ADFC ja jährlich Fahrradklima in deiner Stadt ab und da nehmen wirklich mittlerweile Hunderttausende teil. Und ich scanne das dann natürlich immer nach den Städten, also wird die eigene Stadt bewertet und ich scanne dann immer nach System, nach Städten, wo wir ein System haben und dort hast du wirklich den Unterschied gesehen, vorher keins, schlechte Bewertung und im nächsten Jahr, wo dort Bikesharing war, wurde das ganze Fahrradklima schon besser bewertet. Und das ist das, was ich anfangs meinte, dass das ja vielleicht nicht mal Nutzende nur per se sein müssen, sondern die ganze Außenwirkung, wenn du Bikesharing also in diesem größeren System, also Fahrräder im größeren System innerhalb eines Bikesharings öffentlich sichtbar machst. Und dadurch das Fahrradklima dann zum Beispiel dort besser bewertet wird und dann probierst du es im Bikesharing mal aus und das nächste Mal machst du dein eigenes Fahrrad wieder fit.
Und wie sind die Nutzerprofile? Also du sprichst jetzt ja von dieser engen Kopplung mit dem ÖPNV. Mhm. Also muss ich davon ausgehen, dass da der überwiegende Anteil Menschen sind, die vielleicht eh schon das Auto gar nicht so als Verkehrsmittel sehen und deswegen auch Fahrrad fahren? Oder bekehrt ihr Menschen, um es mal irgendwie ganz drastisch zu nennen, durch das gute Angebot?
Ich glaube, einige bekehren wir schon, aber das ist nicht der Fokus. Das ist wirklich nicht der Fokus und den können wir auch nur gemeinsam bekehren, eben mit Partner aus dem ÖPNV zusammen, indem man attraktive Angebote schafft, zum Beispiel im Umland, wo dann die Leute wirklich mal denken, ach, heute lasse ich das Auto stehen. Das ist aber eben auch nicht nur von der einen Seite, da müsste man vielleicht mal gleichzeitig noch die Dienstwagenpauschale ein bisschen verringern und umwidmen, steuerliche Vorteile. Du hast es halt gesehen, als wirklich die Spritpreise erhöht worden, dann gab es ja aber wieder die Spritpreisbremse. Also solche Faktoren haben natürlich einen totalen Einfluss, wenn die Leute sich gezwungenermaßen, nicht einfach nur, weil man denkt, irgendwann gibt es einen Klimawandel oder sowas, sondern es betrifft ganz akut meinen eigenen Geldbeutel, sich nach Alternativen umschauen. Ne? Und Deutschlandticket war auch so ein Fall. Ja, also und in Kombination damit findet da schon ein Umdenken statt. Ich habe aber für mich so in den letzten Jahren auch entdeckt, dass die Frauen eine wahnsinnig tolle Zielgruppe sind, die es noch zu erreichen gilt. Denn wir haben ein Gender Gap, also es ist in der ganzen Mikromobilität so, dass mehr Männer die Räder nutzen. Und wenn du da das Profil, ihr seid so typische Nutzer, ne? Mitte, Best Ager, ne?
Mitte, Anfang 30, genau, man kennt das ja.
Im Berufsleben, also so, das sind ja auch diese typischen Wege. Also wir haben die Spitzen morgens, wir haben die Spitzen abends oder nachmittags, also dass du deinen Arbeitsweg mit Bikesharing zurücklegst und dass du schon Geld verdienst natürlich, ne? Und da reden wir von 60 bis 70% Männer, ne? Und weiblich ist da immer in der Unterzahl. Und es ist ja viel spannender, die ganzen Freundinnen, Frauen, Mütter, Schwiegermütter von diesen Leuten zu erreichen, die das Bikesharing eh schon nutzen, als auf die Leute, die du komplett wieder brainwashen musst, sozusagen, ne? Die im Auto sitzen und daraus sind. Nur sitzen viele Frauen natürlich auch im Auto, weil die andere Transportwege haben und dann heißt, ja, also weil die doch häufiger oft Kinder transportieren, Einkauf, sich sicherer fühlen im Auto als im Public Transport und Bikesharing gleichzeitig. Und da gilt es anzusetzen. Also das machen wir eben auch mit Women in Cycling oder Women in Mobility. Deshalb bin ich damals da hingekommen und habe mich mal mit Female Mobility auch auseinandergesetzt.
Klar, ist komplett anders. Und vor allem, wenn man sich überlegt, wir hatten unsere schönen Städte alle geplant und so fürs Auto durchoptimiert. Natürlich. Das waren jetzt nicht die Frauenlobby, sag ich mal. Ne?
Ja, genau. Und das ist aber wirklich mittlerweile angekommen und das Thema, also auch wir oder die Fahrräder selbst, ne, das sind Entwickler gewesen unserer Fahrräder und wir haben explizit User-Testing vor 6 Wochen gemacht mit unserer neuen Produktingenieurin und Frauen oder Menschen unter 1,70 eingeladen explizit und dort die Fahrräder durchgetestet und aufgenommen, was gibt es für marginale Anpassungen, also einfach. Ja, meine Arme sind ja in der Regel kürzer. Ich wette, ich habe kürzere Arme als ihr beide, nehme ich mal stark an. Ne? Und ich muss aber dasselbe Fahrrad benutzen. Ja, aber wie ist das auch komfortabel für mich und wie bleibt es gleichzeitig komfortabel für euch? Das ist ja generell die Herausforderung bei so einem Massenprodukt, das komfortabel für alle zu machen. Aber die Frauen wurden da nicht mitgedacht. Das also ist, oder generell.
Das ist generell das Thema in der Gesellschaft, ne, dass Mensch ja. gleich Mann gedacht wird und ja. dass er drauf irgendwann so im Laufe der Zeit gesagt drauf kommt, oh, es gibt ja noch eine andere Ausführung von Mensch. Ja.
Aber genau. da ist literally viel in Bewegung gerade. Mhm. Also das ist echt mhm. cool. Und das ist auch wieder ein Unterschied. Das siehst du in skandinavischen Ausschreibungen. Da ist das ganz, ganz explizit Thema, ne? Also da werden die Fahrräder ganz explizit danach getestet, werden wirklich komplett Frauen eingeladen und wie findet ihr das? Und wir haben dann auch weich reagiert mit der App, ne? Wir sind ja so blau, Nextbike, das Logo, und haben dann aber auch eine Farbwelt eingeführt, die vielmehr noch andere Farben beinhaltet. Und das Geile ist, liebe Männer, also ihr beide, ihr werdet ja nicht ausgegrenzt oder sowas, sondern es wird das andere ja nur noch on top mitgedacht, ne? Und auch euch gefällt das, wenn da noch Peach heißt jetzt ein, so eine Farbe bei uns, und wenn da noch ein schönes Gelb mit dabei ist und nicht alles immer nur blau oder so, ja. Also das nimmt ja niemandem was weg.
Erinnert mich so ein bisschen an das, wir hatten ja den Raul Krauthausen hier bei uns in der Folge zum Thema Barrierefreiheit, und wo man auch sagt, so, es kommt am Ende allen zugute, es wird keinem was weggenommen, es wird einfach nur besser, keine Sorge.
So. Naja, gut, Rücksichtnahme, ne? Und da sind wir ja auch wieder dabei, diese Diskussion, Stellplätze, also wir brauchen öffentlichen Raum, und es wurde jahrelang so geplant, und deshalb sind wir auch so sozialisiert, dass die Autos, die Bürgersteigecken, ne, das ist für Raoul wahrscheinlich auch ein arges Thema, ne, die Bürgersteigecken immer zuparken, und die Leute machen das ja nicht mal mit Absicht. Es ist nur nicht in ihrem Spektrum drin. Ne? Und dieses einfach mal ganzheitlich denken und die anderen mitdenken, das tut gar nicht weh, sondern das ist für alle eine Bereicherung.
Wenn du jetzt gerade so viel über auch Skandinavien erzählst und dass sie da auch so besonders sind im Sinne von Inklusivität und welche Anforderungen werden gestellt, wie ist es mit saisonalen Widrigkeiten? Im Norden wird es ja wahrscheinlich mehr Schnee und Eis geben.
Gibt es eine Winterpause tatsächlich? In Göteborg werden die Räder wieder einsortiert, in Polen auch zum Teil. Also das ist, der Klimawandel spielt uns da in die Hände, ne? Das wird tatsächlich immer weniger, also das merkt man. Und ganz am Anfang haben wir hier in Deutschland die Räder tatsächlich auch noch eingesammelt und nur einen kleinen Teil auf der Straße gelassen, der Räder, also eine verringerte Flotte. Aber mittlerweile, das ist nicht nur wegen der Witterungsbedingungen, also die Leute sind auch witterungsfester geworden, ne? Also die fahren einfach einen Winter auch durch. Und das funktioniert. Und jetzt in Utrecht war das total genial, ey, das hat geregnet, 3 Grad minus, und die Leute fahren da, die fahren alle Fahrrad, ne, und du denkst, das macht denen überhaupt nichts aus, das ist irre, ja. Und da hat Bikesharing auch viel zu dieser Etablierung beigeführt, wenn du natürlich dann das Rad den Winter über auch siehst, ja klar, gehst du dann mal Fahrrad fahren, und eh du dein eigenes aus dem Keller holst und dann noch im Radio die erst Tipps zur Frühlingsfitmachung des Fahrrads anhört, ne, hörst, sondern das ist, gibt ja kein schlechtes Wetter, es gibt ja nur schlechte Kleidung, ne, und ungepflegte Radwege gibt's natürlich noch, ungeräumte Radwege. Das ist natürlich auch ein Thema, aber das wurde in der letzten Zeit
gemacht, ja.
Ja, aber das wurde in der letzten Zeit immer stärker thematisiert. Also ich finde schon, da tut sich einiges.
Welche Metropole, welche Stadt, welches Land ist für dich der absolute Benchmark und die Erfolgsstory im Bike?
Bei meinem eigenen System, also bei Nextbike oder generell?
Bei Nextbike jetzt, also nicht jetzt Kopenhagen oder irgendwie die Fahrradstadt, sondern wo funktioniert?
Der Wettbewerber, den finde ich super, ja. finde ich tatsächlich super. Also ich finde, London und New York sind schon geil, was da auch das bewirkt hat, wie Bikesharing einfach Rad etabliert in Gesellschaften oder Städten, wo die das wirklich gar nicht mehr gewöhnt sind, Rad zu fahren. Oder Paris, ne? War bam. Mit Deco damals vor über 20 Jahren. Aber Nextbike ist, ich finde, Wien ist zum Beispiel ein geniales Beispiel. Also für komplett integriert in den ÖPNV. Tolle Projektpartner, die das auch immer mitdenken. Ne? Also wir hatten auch schon ÖPNV-Partner, die nicht mal auf der ÖPNV-Website das Bikesharing erwähnt haben, aber gleichzeitig Bikesharing drin haben. Und das waren aber die Anfangszeiten, wo einfach dieses Ganzheitliche nicht bedacht wurde oder dass eben ÖPNV multimodal ist, ne? Und dass das eben die Zukunft des ÖPNV ist. Ja. Oder Dresden liebe ich auch.
Ja, aber in Wien ist es voll integriert, sagst du? Also da kann ich tatsächlich auch mit einer App A nach B buchen, und Fahrrad ist dann Mit drin.
Und hast noch eine tarifliche Vergünstigung, also hast eh Freiminuten dabei. Dasselbe in Dresden, das ist das ideale System. Sowas ist aber schon gang und gäbe. Also das ist keine Ausnahme. Ne? Das ist jetzt einfach Wien, ist dann eben, sind auch noch weiße Räder, also komplett gebrandet. In Dresden sind die gelb wie die Straßenbahn, sodass wirklich der letzte Mensch auch kapiert, Straßenbahn gelb, Fahrrad gelb, Carsharing gelb, hängt vielleicht zusammen. Ja, und ich buche das.
Aber wie bei so vielen Sachen, die.
Sorry, Tobias. Mit einem Tarifsystem, ne? Ja. Also, das ist wirklich, ich berufe, mein City-Tarif und dann nutze ich alles.
Und das ist es. Also, Bikesharing muss integriert sein in ÖPNV. Das heißt aber natürlich, also stationär, also dass es in der Nähe einer ÖPNV-Haltestelle sein muss, aber eben auch in der App natürlich, idealerweise tariflich. Dann muss Bikesharing multimodal sein, divers, also auch Bikesharing multimodal in der Hinsicht, dass du eben Cargo-Bikes anbietest, E-Bikes und normale Push-Bikes. Und dann geht Bikesharing in den ländlichen Raum, also dass du dich eben auch nicht einfach nur auf eine Stadt begrenzt, sondern eben den ländlichen Raum, den Speckgürtel mitdenkst, weil dort die Pendlerinnen sind, die du natürlich vom Auto runterholen willst und für die du den ÖPNV somit sehr viel attraktiver machst. Das sind für mich so die drei Punkte, wie Bikesharing erfolgreich läuft.
Wenn man Wien jetzt nochmal exemplarisch nimmt, also was sie ja machen, die nehmen ja richtig viel Geld für ÖPNV in die Hand. Die bauen ja auch noch mit Hochdruck die U-Bahn aus, ne? Da werden mal eben so, wenn man eben so faktisch zwei, also de facto, also eigentlich nur eine Linie gebaut, aber an sich sind das zwei, weil die da was sozusagen was aufsplitten. Völliger Wahnsinn. Jetzt ist aber auch so, dass die eine Station später eröffnen werden, deutlich später, und zwar aus monetären Gründen. Also es geht einfach darum, dass sie sagen, wir führen diese neue Linie, die eine noch nicht ein, sondern verzögern die ein paar Jahre, weil wir einfach sparen müssen und auch der ÖPNV muss beitragen. Jetzt die Frage dazu, ist das nicht so ein bisschen vielleicht auch euer Problem potenziell, dass ihr eine super sinnvolle Lösung anbietet, die man aber vielleicht auch einfach dann schnell rausstreicht, weil man sagt, nö, wir haben keine Kohle mehr? Und das ist bei Kommunen ja durchaus das Thema, ne?
Haben wir ja ganz konkret in Berlin, war das jetzt so der Fall. Wir haben seit 2017 in Berlin auf Tender, also ausschreibungsbasiert, dort das öffentliche Bikesharing betrieben. Und der Vertrag konnte rechtlich nicht weiter auch verlängert werden, weil das ist jetzt einfach mal ausgelaufen. Und das Budget für das Bikesharing, was da eingestellt wurde, was auch nie erhöht wurde, ne, wir reden da von 1,5 Millionen für ganz Berlin, das wurde auch nie angepasst seit 2017 dann. Das war einmal raus, dann war es wieder drin und dann war es auf ein Jahr beschränkt, also für den nächsten Haushalt, und es konnte sich nicht durchgerungen werden, wieder eine Ausschreibung dort, die lag schon in der Schublade, ne? Also die Ausschreibung, es war alles fertig, aber das Abgeordnetenhaus und die Regierungsparteien haben dem nicht zugestimmt und an Bikesharing wurde dort gestrichen, wie aber auch an den Berliner Philharmonikern, ne?
Muss man abbauen jetzt oder einfach Preis stehen lassen und Preise erhöhen?
Nein, es ist richtig dramatisch und das hast du eben dort. Was ich meine, im öffentlichen Raum, dort verschwinden jetzt diese Bikesharing-Stationen, ne, wo ein Symbol war mit, klar ist das das Nextbike-Logo, aber es war ein großes Zeichen, wo ein Fahrrad drauf ist. Die verschwinden, werden teilweise in die Yelby-Stationen umgewandelt, also wo du dann alles hast, wo alles dann wieder zusammensteht, Scooter etc., aber die noch nicht ansatzweise flächendeckend das anbieten können. Und wir machen da jetzt privatwirtschaftlich natürlich weiter. Aber müssen selber aus dem ländlichen Raum, also nicht ländlicher Raum nur, ne, aber da musst du gucken, wie du in Spandau da noch Bikesharing oder auch hinten in Pankow, wie du irgendwo da noch, da müssen wir einfach uns zurückziehen daraus. Und preislich haben wir auch schon 50 Cent mehr jetzt. Also das sind Peanuts, ne, hört man erstmal, aber müssen das da draufschlagen. Und das ist ja das Nächste, wie machst du sozial gerecht die Mobilität? Und die ist eben, deshalb bin ich auch für Mixed Fleet, weil es natürlich, ist alles toll und fancy, E-Bikes in eine Stadt zu stellen, aber die sind natürlich teurer. Die sind teurer in Anschaffung, in Betrieb, und das musst du natürlich auf die Nutzenden umschlagen oder auf die Städte, die das dann ausgleichen müssen. Und deshalb macht es durchaus Sinn, da mit einem ganz normalen Fahrrad auch weiterzuarbeiten im Sharing, um eben günstigere Preise anzubieten, damit du eben einfach für einen Euro öffentliche Mobilität nutzen kannst. Und da grenzen wir doch schon wieder aus. Das ist es ja.
Total, ja.
Vielleicht an der Stelle die Frage, wenn du Verkehrsministerin wärst, Bundesverkehrsministerin, was wäre dein Deine erste Amtshandlung?
Rücktritt.
Ich würde tatsächlich die Dienstwagenpauschale cutten. Und das Geld, denn das ist das sowieso, würde man, es ist kein Geld da. Es ist Geld da.
Naja.
Es muss gerecht verteilt werden und vielleicht anders verteilt werden, ne? Also ganz einfach. Und dann würde ich die Bahn sanieren und dann würde ich ganz viel Radwege bauen und den Leuten Bänke würde ich auch bauen, dass die Leute auch im öffentlichen Raum sich mal hinsetzen können. Das gibt es ja in Deutschland auch kaum. Und einfach, damit man da sozial gerecht und Leute in den öffentlichen Raum bringt, ne? Wo die Leute ja auch gerne sein. Und das ist auch der Unterschied. Guck doch mal nach Barcelona, ne? Da gibt es auch viel Autos, aber die Leute sind draußen und die sind nicht nur draußen, weil das Wetter schön ist, sondern weil sie sich da hinsetzen können und nicht irgendwelche Stachel auf der Bank sind, weil ja irgendein Obdachloser sich eventuell da mal über Nacht drauflegen könnte. Also, ja. Und ja, ich finde Dienstwagenpauschale, das ist mega viel Geld, glaube ich, rauszuholen.
Absolut.
Mareike. Ohne dass gleich alle Arbeitsplätze in der Autoindustrie flöten gehen. Ne? Die
so.
Gehen ja eh flöten.
Ich dachte, dann sind die also sofort dann, auf also Schnips. So
ja, ne, genau. Und das ist ja auch die Berücksichtigung, dass auch die Fahrradindustrie, ne, da sind auch unglaublich viele Jobs. Also die arbeiten und die Leute haben da Spaß dabei. Also und die Entwicklung, das finde ich, ist ja eh so schade, ne? An diesem ganzen reaktionären Denken, es wird krampfhaft festgehalten, ja, statt einfach zu gucken, was haben wir denn noch für Möglichkeiten, ne? Wie können wir denn auch die Autoindustrie weiterentwickeln? Stattdessen wird immer festgehalten und lieber noch so lange ausbremsen, wie geht, bis dann der Knall kommt und man dasteht und sagt, ach Gott, jetzt brauchen wir aber staatliche Mittel, huch, ja.
Genau. Das hat uns keiner gesagt, das haben wir nicht kommen sehen.
Na genau. Und das finde ich schade, da verpasst Deutschland wirklich Chancen, also in jeglichem Bereich. Aber da können wir gleich noch eine Stunde diskutieren.
Aber da müssen wir an der Stelle tatsächlich einen Cut machen. Wir sind nämlich am Ende angekommen. Vielleicht noch eine letzte Frage. Wie immer werden wir uns in einem Jahr wieder treffen und uns nochmal unterhalten. Was glaubst du, worüber werden wir sprechen?
Neue Systeme, die wir gestartet haben mit noch mehr Cargo-Bikes und dann war Tobias in Wien und ist dort mit den neuen Rädern der Wiener Linien gefahren und stellt
das
fest,
kommt
wie toll
hin,
das
ja?
jetzt ist.
Das wird passieren im nächsten Jahr. Mhm.
Und das ist ja auch das Geniale, ihr werdet feststellen, einmal Nextbike-Kunde kannst du halt in allen Städten fahren, ne? Das macht schon Spaß. Also ohne irgendwie, kannst mit deiner App das alles wieder ausleihen, ohne da switchen zu müssen und sonst was und ich glaube, es ist nicht mehr zurückzudrehen. Ja, also es ist ein Kampf durchaus. Es ist immer ein Kampf, das durchzusetzen. Aber es ist nicht mehr zurückzudrehen. Die Leute möchten das und man kann es nicht einfach wegignorieren.
Gut, Mareike, vielen Dank für deine Insights und für das interessante Gespräch.
Sehr gern.
Wir freuen uns schon aufs nächste Jahr und auf die Lastenfahrer-Erfolgsstory, das fand ich jetzt auf jeden Fall mal
ja.
ein guter
Danke
guter
und
Ausblick.
Danke auch für eure Arbeit, was ihr das macht. Ist ja auch was, ne?
Gerne. Tobias?
Bis dann,
wunderbar.
Ciao.
Mareike, vielen Dank, ne?
Ciao.
Tschüss.
Tobias, jetzt Fahrrad und da war ja irgendwie so viel im Gespräch, auch von dir mit dabei, mit Wien, mit Norderstedt. Von daher, sag du mal, was hast du denn für dich mitgenommen?
Ja, was habe ich mitgenommen? Also erstmal, ich liebe Fahrrad, ne? So, das ist jetzt für mich nichts Neues. Und ich war auch wirklich ein sehr Early Adopter, glaube ich, bei diesen Bike-Sharing-Sachen. Mitgenommen habe ich an sich eine Sache, oder ja, ich habe was mitgenommen im Sinne von einer Frage, die ich nicht gestellt habe und die wir nächstes Mal stellen müssen, finde ich. Und zwar würde mich nochmal interessieren, wie das genau mit dem Anwendungszweck aussieht. Weil wenn das stationsbasiert ist, dann bedeutet das ja im Klartext, dass es immer sehr starke Bewegungen gibt von A nach B, morgens zum Beispiel von Wohnort zu Bahnhof. Und dass du dann in meinen Augen zumindest für den Tag umverteilen musst. Also ich glaube, du hast eine Umverteilungsthematik. Das hätte mich nochmal interessiert. Was ich sonst mitgenommen habe, und ich habe das ja an sich auch an zwei Stellen angebracht, ist die Frage, inwieweit hängt das einfach daran, dass die Kommunen auch Geld dafür bereitstellen, dass sie die Sinnhaftigkeit erkennen. Und da sehe ich ganz ehrlich ein Riesenthema, denn ich erlebe es hier in meinem Heimatort, aber eben auch in Wien, was ich erzählt habe, dass jetzt langsam wirklich die Kassen leer laufen und Es wird händeringend nach Sparmöglichkeiten gesucht. Übrigens witzigerweise auch in Norderstedt. Norderstedt hat ein ganz großes Budgetproblem gerade, an dem die rumkauen und die Verwaltung und die Politik ringen da wirklich um Lösungen. Wo kann gekürzt werden? Und ich fürchte, dass solche Angebote, so sinnvoll sie sind, leider sofort in den Fokus geraten. Ja, und bei dir, Stefan?
Ja, also die Tatsache, dass der ÖPNV irgendwie so das Tandem ist vom Nextbike Bike Sharing, fand ich eigentlich sehr positiv, ne, weil sich diese zwei Mobilitätsformen dann so ergänzen können. Ja, negativ ist, dass der ÖPNV ja auch kein Geld erwirtschaftet und wenn ich an die ganzen Deutschland-Ticket und wer zahlt es eigentlich Diskussionen denke, dann scheint da was Wahres dran zu sein, was du gerade gesagt hast, dass da irgendwie auch Gefahr im Verzug sein kann. Was mich nur interessiert hätte, was ich auch beim nächsten Mal fragen würde, wir haben ja total viel über das analoge Erlebnis und ne, die Mobilität in der Stadt gesprochen. Der digitale Anteil fand ich jetzt schon auch nochmal im letzten Satz ganz interessant. Ich habe einen Account, einmal die App und ich kann die irgendwie überall nutzen. Also ich muss nicht irgendwie die fünfte App runterladen, sondern kann es einfach machen. Da hätte mich mal ein bisschen mehr Blick hinter die Kulissen interessiert. Aber allein schon das, dass sie in gefühlt ganz Europa unterwegs sind, zumindest 23 Länder und 120.000 Fahrräder im Bestand haben, ist ja schon irgendwie eine krasse Größenordnung. Also ja. Das ist nicht mehr irgendwie so eine kleine Alibi-Geschichte, sondern das ist eine.
Und da gab es ja auch durchaus Verteilungskämpfe gab es ja auch, ne? Also da gab es ja, gerade die chinesischen Anbieter waren ja auch mal eine Zeit lang massiv auf dem Markt und so. Und Fakt ist, Nextbike hat sich durchgesetzt, ne?
Ja, und auch, dass Nextbike dann das eigene Fahrrad entwickelt und diese Teil der Wertschöpfung, auch wenn die Produktion jetzt im europäischen Ausland ist, aber zumindest in Europa, das dann nicht in Deutschland stattfindet, aber zumindest das Know-how da einfach mitwächst, fand ich irgendwie auch mal eine ganz spannende Information. Also da auch dieser Kreislauf, den sie dann mit ihren Ersatzteilen fahren, das macht schon in sich geschlossen Sinn. Also vielleicht können wir auch da nochmal beim nächsten Mal mehr nachbohren.
Ja. Und was das Monetäre angeht, man kann einfach sagen, also die Finanzierung, man kann einfach sagen, Mobilitätswende genießt keinen hohen Stellenwert. Ne? Wenn man einfach sagt, das ist somit das Erste, wo wir den Rotstift ansetzen können, das ist alles nicht so wichtig, in Klammern, die Leute haben ja zur Not noch ein Auto, dann merkt man einfach, dass wir auf einem Niveau diskutieren, das an sich fast schon erbärmlich ist, ne? Dass man so Basic-Themen, dass man dafür kämpfen muss, statt zu sagen, Leute, wir brauchen das, das kostet was, ist sogar vergleichsweise günstig, aber die paar Kröten, um die es da geht, die sollen jetzt auch noch weggestrichen werden teilweise. Das ist wirklich, also an sich ist es wirklich ganz schön traurig.
Das wäre fatal, aber eins ist klar, Mobilität ist für die Menschen irgendwie ein ganz essentieller Baustein im Leben, von daher vielleicht ändert sich das auch mal wieder.
Ja.
Wir sind am Ende. Alle, die ihr zu uns zugehört habt, vielleicht nochmal der Aufruf, wer Interesse an unserem Expertennetzwerk hat, der ist herzlich eingeladen, mehr über uns zu erfahren. Wir haben eine tolle Website, www.mobility-allstars.com. Da gibt es alle Informationen. Da
kann man auch direkt Mitglied werden.
Ja, absolut. Werdet Mitglied. Und egal, ob aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft oder der Wissenschaft, ihr seid herzlich aufgenommen und könnt mit uns an der großen Mobilitätswende weiter gemeinsam arbeiten und drüber sprechen. Jetzt wünsche ich dir wie immer eine gute Fahrt, Tobias.
Genau, erstmal ins Büro.
Mit einem Drahtesel. Lucky Luke.
Und später noch nach Hamburg rein, genau. Also, Stefan,
gut, bis bald. Bis bald mal wieder. Ja, mach's gut.
Tschüss.
Ciao.
Du möchtest auch zur Mobilitätswende beitragen? Dann bist du bei Mobility Allstars genau richtig. Werde Teil unserer Community und besuche uns unter www.mobility-allstars.com. Dieser Podcast wurde produziert von wortlieferant.de.